Liebe Geschwister, kennt ihr die Geschichte? Da ist ein Richter in einem Gerichtsverfahren. Vor ihm sitzt ein alter Bekannter, den er noch aus Schulzeiten kennt, in der Verhandlung. Und der Richter weiß genau, er muss ihm jetzt eine Strafe geben. Und zwar eine Strafe, die sich wirklich gewaschen hat, die über seine Möglichkeiten hinausgeht. Und dann überlegt er, was tut er? Eigentlich war er ja ganz gut befreundet mit dem Angeklagten. Wie geht er mit ihm um? Was macht er jetzt? Aber sein großes Dilemma ist einfach, entweder er gibt ihm keine Strafe, dann ist das Rechtsbeugung und das kann er sich als Richter nicht erlauben. Oder er gibt ihm die Strafe, eine sehr hohe Geldstrafe, dann weiß er, er wird nie aus seinen Schulden richtig rauskommen. Das wird nie so richtig klappen. Also, was tut er? Er gibt ihm den Schuldspruch mit dieser ganz hohen Geldstrafe, weil ihm ja eigentlich gar keine andere Wahl bleibt. Der Angeklagte ringt mit seiner Fassung und denkt sich, okay, es musste ja so kommen, aber er hätte ja ein bisschen netter sein können. Und da kommt dann der Richter von der Richterbank, geht zu dem Angeklagten und übergibt ihm einen Scheck mit genau dieser Summe. Der Freund kann nun bezahlen, die Strafe ist getilgt und alles wird gut. Das ist so das Bild, was wir von Gott haben, wenn er Jesus auf diese Erde schickt und er ans Kreuz für uns gibt und die Strafe sozusagen tilgt, die eigentlich wir hätten kriegen müssen. Die grundlegende Beschreibung für das, was Jesus am Kreuz getan ist. Aber heute, Nicole und liebe Gemeinde, möchte ich euch noch ein bisschen mehr vor Augen führen. Denn ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Part dessen, was dort am Kreuz geschehen ist. Aber eigentlich ist es mehr als ein Abwaschen der Schuld, sozusagen ein Säubern von der Schuld. Und auch das, was du heute in der Taufe erleben wirst, ist mehr als nur dieses Abwaschen der Schuld. In Römer 6, Vers 3 heißt es, da haben wir es. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? In dem Text heißt es, wisst ihr es oder wisst ihr es nicht? Und der Punkt ist, das ist ganz entscheidend, ob wir das wissen oder eben nicht wissen. Wem das nicht klar ist, da brauchen wir über nichts anderes beim Glauben zu sprechen. Dann müssen wir erstmal klären, was es bedeutet, auf seinen Tod hin getauft zu werden. Ich weiß nicht, wie lange es zu dem Zeitpunkt schon Christen in Rom gegeben hat. Das ist unbekannt. Paulus schreibt den Römerbrief ungefähr 25 Jahre, nachdem sein Tod und Auferstehung geschehen sind. Wir wissen nicht, wann die ersten Menschen in Rom getauft wurden. Manche waren 20 Jahre dabei, andere vielleicht erst ein paar Monate. Egal. Alle haben bei der Taufe gehört, sie sind in Christi Tod hineingetauft worden. Alle konnten sich auch an die Taufe erinnern. Ungetaufte Christen sozusagen gab es damals nicht. Jeder wurde auf seinen Glauben hingetauft. Aber was kam dann? Kann man das eigentlich vergessen? Kann man gestorben sein mit Christus und auferstanden sein und das doch vergessen, wie er hier schreibt? Paulus fragt sie alle und er fragt alle auch gleich. Und so fragt er auch uns alle, die wir jetzt heute hier sitzen, wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus hingetauft wurden, auf seinen Tod hingetauft wurden? Habt ihr das etwa vergessen? Sagt er. Und jetzt an uns, ihr und wir, die wir schon lange dabei sind, wissen wir das noch? Wir, die wir da lange dabei sind, buchstabieren wir das noch in unserem Leben, was es heißt, wir sind gestorben mit Christus. Und wir leben ein neues Leben. Es ging doch bei eurer Taufe nicht nur darum, einfach weiterzuleben irgendwie. Es ging doch darum, neu zu leben. Was ist daraus heute geworden? Und ihr, die ihr noch nicht so lange dabei seid, deren Taufe noch nicht so lange zurückliegt, wisst ihr es? Und Nicole, die du heute getauft wirst, auch für dich ist es wichtig. Erinnerst du dich daran, was wir im Kurs hatten, dass du auf Christi Tod hineingetauft wirst und nun ein neues Leben lebst? Gerade am Anfang ist es ja wichtig, immer den richtigen Start zu erwischen und richtig loszugehen. Wenn man den ersten Knopf bei so einem Hemd zum Beispiel falsch knöpft, kann man weitermachen, was man möchte. Es bleibt einfach falsch an der Stelle. Es stimmt oben und unten nicht. Und so ist es, wenn man nicht verstanden hat, wer man durch die Taufe ist, dann wird man es auch nicht leben. Und dann stimmt es eben vorne und hinten nicht, das mit dem Christsein. Und zuletzt auch an die Leute, die noch nicht getauft sind. Auch für euch ist es wichtig. Ein ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Bischof im Ruhestand, Professor Dr. Dr. H.C. Mult, Wolfgang Huber, hat das so formuliert: Wir haben uns gewöhnt daran, die Taufe gering zu schätzen, ob einer getauft ist oder nicht. Was macht das schon? Eine Taufe ist aber ein grundlegender Handlungsvollzug des Glaubens, so hat er gesagt. Habt ihr verstanden, dass Jesus selbst dieses Zeichen, dieses Symbol gesetzt hat, damit wir wissen können, dass wir mit ihm gestorben und auferstanden sind? Habt ihr verstanden, dass ein Symbol auch bewirkt, was es bedeutet? Es ist nicht leer, wenn Jesus uns in der Taufe die Hand bietet. Und es ist nicht egal, wie wir auf seine ausgestreckte Hand dabei reagieren. Das ist ein Symbol, damit wird auch etwas ausgedrückt. Für uns alle ist es also wichtig, ob wir lang oder kurz dabei sind, ob wir nicht getauft sind oder heute getauft werden. Alle sollen es verstehen. Wisst ihr nicht, dass alle, die getauft sind, darin mit Christus gestorben sind, um mit ihm aufzuerstehen? Drei Sätze möchte ich mit euch erklären. Der Übersetzer Serge wird das jetzt ein bisschen wundern, weil bei ihm waren es noch vier Sätze. Ich habe den letzten zusammengekürzt und mit dem dritten zusammengetan. Also wenn du dich jetzt wunderst, warum ich von drei rede und du im Konzept vier findest, an dieser Stelle hatte ich es nicht geändert. Der erste Satz: In der Taufe wird der alte Mensch getötet. Der zweite: In der Taufe wird man von Christus einverleibt. Und der dritte: In der Taufe wird der Sünde ihr Recht genommen. Kommen wir zum ersten Satz. In Römer 6 heißt es dann weiter: So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt worden ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wenn wir mit ihm verbunden und mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass hinfort die Sünde nicht diene. Römer 6, 4 bis 6 haben wir jetzt gerade gelesen. Paulus will in diesen Kapiteln des Römerbriefs auf das neue Leben hinaus, das wir führen sollen und auch können. Aber das, wovon er hier am meisten spricht, das ist erstmal unser Sterben. Irgendwie, finde ich, klingt das ja negativ, über das Sterben zu reden. Aber in diesem Sterben liegt der Grund für unser neues Leben. Das Weizenkorn muss erst in die Erde fallen und sterben, so hat das Jesus gesagt. Nur dann kann es Frucht bringen. Und der bekannte Theologe Karl Barth schrieb in einer seiner Predigten: So wie man an einem Grab steht, hinunterschaut, dann Abschied nimmt, dem Grab den Rücken kehrt und davoneilt ins Leben, so stehen wir in der Taufe am Grab des alten Menschen, schauen auf den alten Menschen hinunter, kehren ihm den Rücken und eilen dann davon ins neue Leben. Also in der Taufe begräbt Gott auf unsere Entscheidung hin unseren alten Menschen. Wenn das alte Leben nicht stirbt, dann wird das neue Leben nicht neu, sondern nur ein aufgemöbeltes altes Leben. Dann lebt nicht Christus in uns und aus uns heraus, dann ist unser alter Adam nur ein bisschen geliftet oder geschminkt worden. Wisst ihr, was Liften ist? Das ist, wenn ältere Personen sagen, oh, mein Gesicht ist so faltig, ich fange mal an, so kleine OPs zu machen, dass das alles wieder schön glatt gezogen wird. Da wird nicht der Körper von neu. Die haben die gleichen Probleme, die sie vorher gehabt haben. Und wenn ihre Knochen schmerzen, dann schmerzen die immer noch. Nur das Gesicht sieht halt anders aus. Besonders cool ist das bei Autos, die machen dann sogenannte Facelifts. Da wird einfach die Front verändert und man sagt, hey, ist ein neues Auto, dabei ist alles drin, das alte geblieben. Okay, vielleicht haben sie auch an den Sitzen noch ein bisschen was geändert oder so, dass es halt eben hübscher aussieht für den Geschmack. Aber eigentlich hat da keiner wirklich Arbeit reingesteckt, sondern ja, wir haben da ein bisschen was aufgehübscht an der Stelle. Tragisch ist, wenn Christen auch so aussehen, den alten Adam bei sich so ein bisschen geliftet haben, immer bemüht, ein ordentliches Leben zu leben, die Fassade zu wahren, das Alte zu verstecken und so zu tun, als sei man ein ganz neuer Mensch. Nicht wenige Christen sagen, sie haben ihren Glauben. Und dann besteht der Glaube aus Standpunkten, aus Überzeugungen, aus dem, was sie glauben zu wissen. Wer so denkt, der denkt nicht radikal genug. Entscheidend ist doch, ob unser Herr uns hat und ob dazu gehört, dass wir tun, was er gebietet. Im Klartext, Christsein ist nicht nur ein bisschen Kosmetik, die wir an unserem Lebensstil machen, sondern sie ist das Ende des alten Lebens und das heißt, das Ende meiner eigenen Versuche, mich zu verbessern, mein Leben aus eigener Kraft leben zu wollen. Römer 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Christsein ist eben ein neues Leben in Freiheit. Aber diese Freiheit wird eben durch Schmerzen geboren, weil ich nämlich Abschied nehmen muss von meinem alten Leben. Abschied nicht einfach von diesem oder jenem Verhalten und schlechten Angewohnheiten, sondern Abschied nehmen von meiner Idee, aus eigener Kraft mein Leben meistern zu können. Gott begräbt den alten Menschen in seiner Taufe auf meiner, in der Taufe auf meine Entscheidung hin. Jeden Christen in Rom konnte Paulus daran erinnern. Darum konnte er schreiben, wisst ihr nicht, habt ihr vergessen, dass alle, die wir getauft sind, auf Christi Tod hineingetauft sind. Weiter geht's mit Punkt 2. In der Taufe wird man von Christus selbst einverleibt. Römer 6, Vers 8 heißt es dann, sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Christsein ist ein Leben in neuer Freiheit. Und das Geheimnis, wie wir, wie du und wie ich zu dieser Freiheit gelangen können, das beschreibt Paulus hier mit kleinen Wörtchen, die er häufiger wiederholt, nämlich mit ihm. Mit ihm sind wir begraben. Mit ihm sind wir verbunden in seinen Tod. Mit ihm ist unser alter Mensch gekreuzigt. Mit ihm sind wir gestorben. Mit ihm werden wir leben, auch wenn wir sterben. Mit ihm, immer wieder mit ihm. Mit ihm, das ist das Zentrum des Glaubens. Sein Weg ist unser Weg. Seine Erfahrung wird unsere Kraft, seine Kraft wird unsere Kraft. Da geht es nicht um deine persönliche Kraft, Nicole, da geht es um eine ganz andere Kraft, die in deinem Leben dann wirkt und auch in unserem Leben wirkt und immer wieder wirkt. Und einige nicken mir deutlich zu, da merke ich, ja, es ist so, sie machen diese Erfahrung, dass da eine andere Kraft in ihrem Leben wirkt. Natürlich ist Jesus für die Sünden aller Menschen gestorben. Und natürlich hat er für alle Menschen die Tür zum ewigen Leben geöffnet. Und so dürfen wir den Tod Jesu nicht auf eine Auswahl von Menschen, auf eine Gruppe, auf eine Kirche oder eine Kultur begrenzen. Jesus ist für alle gestorben. Er hat für alle die Trennung zu Gott aufgehoben, sodass sie leben, ewig leben können. Aber Anteil daran, Anteil an seinem Kreuz und seiner Auferstehung, bekommt man aber erst, wenn man Teil von ihm wird. Das ist keine Automatik. Da ist einer gestorben und deshalb ist jetzt für alle freier Eintritt oder so. Es gibt auch keine Bekehrungen, die man nicht merkt, von denen nicht einmal die Betroffenen etwas merken. Einverleiben ist etwas Öffentliches, an das man erinnert werden kann. Natürlich kann man sagen, die Bekehrung, also die Umkehr zu Gott, das ist das Allerwichtigste, an ihn zu glauben, ihm zu dienen. Ich denke auch, dass das stimmt und dass viele Getaufte vergessen, dass ihr altes Leben mit Christus gestorben ist. Aber es geht kein Weg daran vorbei. Dieser Schritt der Einverleibung nach unserer Entscheidung, jetzt ganz Christus zu gehören, nach der Zeit der Suche, nach der Zeit des Kennenlernens, dieses ein Teil von ihm und von seinem Leib zu werden, das verbindet eben die Bibel mit der Taufe. Da steht die Taufe. Wer getauft wird, der wird mit ihm begraben in diesem Wasser, dieses lebenveränderliche Elixier. Und jeder wird es bei dir sehen können, wie ich dich da eintauchen werde und du bei der Taufe da richtig in das Wasser reinkommst, nicht nur irgendwie. Und letzten Endes, wenn ich das zu lange mache, dann ist das eine Sache, wo man auch bei sterben kann, weil es eben ein lebensfeindliches Elixier ist. Dementsprechend wird man da so eine Art begraben. Und dann wirst du aber mit ihm dadurch verbunden und hast dann auch die Auferstehung, so wie Jesus das hatte. Am dritten Tage ist er auferstanden. Und wer dort getauft wird, wird so mit ihm verbunden durch das Begraben und das Auferstehen, schreibt Paulus. Jesus handelt an uns in der Taufe. Kein Mensch kann zum Leib Jesu hinzufügen. Das kann nur Jesus tun. Aber diese Entscheidung, sich taufen zu lassen, liegt bei jedem Einzelnen. Denn um mal ehrlich zu sein, wenn wir uns taufen lassen, ist das ja auch so eine Art Kapitulation. Da sagen wir ja plötzlich über unser Leben, ich kann es nicht alleine so einfach leben. Wer sich taufen lässt, der bekennt doch, dass er zu Jesus gehört, dass er Christus braucht. Wer sich taufen lässt, der zeigt öffentlich, ich brauche es, dass Gott mir gnädig ist. Ich bin des Todes würdig. Ich müsste von meinem Gott gerichtet werden. Ich weiß, mich von Gott getrennt durch meine Sünde und meine Schuld. Ich kapituliere vor meinen eigenen Versuchen, gerecht zu werden, gottgerecht zu werden und mein Leben zu meistern. Er soll mein Herr, mein Grund, mein Ziel und meine Kraft sein. Wisst ihr, man kann es so formulieren: Der Mensch ist eine Art Klebewesen. Der Mensch klebt eben an der Sünde. Die Sünde ist eine Macht und hier geht es nicht um einzelne Taten, die ich getan habe, Sünden, die man aufzählen kann oder wofür man in das Sündenregister oder ein Bußgeld dann zahlen muss, reinkommt, sowas in die Richtung. Sünden im Plural sind eigentlich nur die Folge einer einzigen Sünde, der Sünde im Singular. Und die Sünde im Singular, das ist die Trennung von Gott, die wir geerbt haben, die innere Auflehnung gegen Gott, gegen jemanden anders in unserem Leben. Die Sünde ist der eigene Wille, selbst Gott gegenüber Herr zu sein. Und diese Sünde wird in der Taufe gebrochen. Und so kommen wir zum dritten Punkt. In der Taufe wird der Sünde ihr Recht genommen. Und wisst, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal, was er aber lebt, das lebt er Gott. Und so auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus. Das ist jetzt der Hammer, Römer 6, 8 bis 11. Ich habe ja vorhin von Menschen als Klebewesen gesprochen. Und dieses Klebewesen klebt jetzt nicht mehr an der Sünde, sondern klebt an Jesus Christus. Der Getaufte klebt an einer neueren, sogar stärkeren Macht. Die Sünde hat noch Macht, aber sie ist sozusagen an die Kette gelegt. Ich weiß nicht, ob es das so in Goslar gibt, da habe ich es seltener erlebt, aber es gibt so, wenn man draußen auf dem Lande ist, häufiger, dass es so Häuser gibt, an denen gibt es so Kettenhunde. Das sind möglichst grimmig aussehende Hunde, die aber an einer Kette angelegt sind. Und jeder, der versucht, sich dem Haus zu nähern, ne, da kommt der Hund entgegen und ja, Postboten wissen meist, wie man mit denen umgeht und die sich zum Freund macht, dann funktioniert das nicht so gut. Aber alle anderen, die kriegen da erstmal einen Schock. Aber wenn ich weit genug weg bin von diesem Kettenhund, dann kann der noch so viel bellen und Zähne fletschen, der wird mich nicht kriegen. Ich muss erst in seinen Radius hineingehen, damit das wieder funktioniert. Ich kann dem Hund einfach fernbleiben. Also, ich kann noch sündigen, aber ich muss nicht mehr. Über uns hat dann die Sünde keine Macht mehr. Wir sind aus ihrem Radius sozusagen herausgenommen worden, befinden uns in einem anderen Bereich. Paulus redet hier ganz juristisch davon. Die Sünde hat ihr Recht auf mich verloren. Wer gestorben ist, auf den hat auch die alte Welt keinen Anspruch mehr. Über den kann keiner mehr bestimmen. Keiner, der gestorben ist, kann noch zu etwas gezwungen werden. Keiner, der gestorben ist, kann noch für irgendetwas zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist doch logisch, oder? Wir kennen diese Formulierung auch Menschen gegenüber. Da sagt einer, für den bin ich gestorben. Oder andersrum gibt es das auch, der ist für mich gestorben. Und das bedeutet, zwischen ihm und mir sind alle Be Verbindungen abgebrochen, alle Rechte aufgehoben. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Und so radikal denkt Paulus von der Sünde und den Christen. Die Sünde ist für uns gestorben. Darum haben wir diesen Bereich der Sünde verlassen, dieses Haus der Sünde mit dem Kettenhund und unterliegen deshalb auch den Gesetzen dort nicht mehr. Ich lebe in dem Reich Gottes, in dem Land der Freiheit. Und das bedeutet, alle Angriffe, alle Sünden, die ein Christ nun begehen kann, sind Partisanenangriffe aus einer alten Welt. Sie können mich nicht mehr erobern. Martin Luther sagte dazu, in der Taufe wird der alte Adam ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Wenn das Biest jetzt hochkommt, Nicole, dann kannst du ihm einfach in die Augen schauen und fest und fröhlich sagen, für dich bin ich gestorben. Du bist für mich gestorben. Und dann kannst du es wieder ersaufen, ganz einfach. Leider ist es so, das ist die andere Seite der Medaille, wenn du aus dem Taufwasser kommst, und das werden dir alle, die getauft wurden, hier bestätigen können, man ist dann nicht sofort ein Engel und schwebt dann über dem Boden, würde uns einiges erleichtern, machen wir auch den Fußboden nicht nass und so. Aber wir sind eben keine Engel, wenn wir da rauskommen, sondern sind immer noch Menschen. Aber wir sind dann an Christus klebende Klebewesen. Und deshalb haben wir ganz neue Wurzeln in unserem Leben. Und dann wird etwas, was dir schon gehört, das wird dich dann ganz mächtig auch umgestalten und an dir arbeiten. Und das ist, dass der Heilige Geist in dir wohnt und in jedem von uns wohnt. Und wer getauft ist, der kann das nachvollziehen. In Römer 5 heißt es nämlich, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, Vers 5b. Gottes Geist und seine Liebe wird dich und auch uns immer mehr erfüllen, wenn wir in Christus bleiben. Er wird dann nämlich Frucht bringen in deinem und in unserem Leben. Der Angeklagte vom Anfang, dem wird zwar die Strafe erlassen, und das ist auch ein ganz schöner Punkt an dieser Geschichte. Aber letztendlich bleibt er damit erstmal allein. Bei ihm ändert sich ja nichts weiter. Und ja, Gott vergibt uns, wir müssen uns nicht vor Strafe fürchten. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Er leitet uns, er erfüllt uns, er kräftigt uns und er macht uns neu. Wir können dann als Unbestrafte, also ohne Vorstrafen oder ähnliches durchs Leben gehen. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, als dieser Angeklagte dann nachher hat. Der hat nämlich eine Vorstrafe. Und die haben wir dann nicht. Sondern ganz im Gegenteil, der König der Welt hat uns dann adoptiert und erfüllt mit seinem Geist. Und dafür lohnt es sich, den alten Adam sterben zu lassen. Denn das ist noch viel mehr als nur ein Straferlass. Amen.